Gesund mit uns, der Podcast der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus. Hi, wir sind Corinna Kleine-Köhn und Cornelia Schliever und nehmen Sie mit in die Häuser der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus. Sie kriegen hier exklusive Einblicke hinter die Kulissen und können noch einiges lernen von unseren Expertinnen, die wir für Sie ans Mikrofon holen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Entspann dich, wie du die Zeitumstellung meisterst. Ein großes Thema und wir freuen uns, dass wir auch den perfekten Gast dafür haben. Oberarzt der Inneren Medizin hier in Hofheim und deswegen genau richtig, der leitende Arzt des Interdisziplinären Zentrums für Schlafmedizin und Heimbeatmung, kurz, Sie leiten das Schlaflabor. Herzlich willkommen, Uwe Fremder.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir zeichnen heute am Freitag auf, am Freitag vor der Zeitumstellung. Heißt, am Sonntag ist es wieder soweit, die alte Eselsbrücke, die Gartenstühle werden wieder rausgestellt, die Uhr wird also vorgestellt. Was macht das mit unserem Körper? Wir verlieren eine Stunde Zeit.
In der Tat, so ist es. Wir verlieren eine Stunde Zeit und eigentlich ist es so, dass uns diese Stunde Schlaf auch fehlt. Die richtige Zeit für uns Menschen ist die Zeit, in der wir uns jetzt noch befinden, noch die letzten 24, 48 Stunden, nämlich die Winterzeit. Wie wir unseren Schlaf und unseren Tag erleben, ist sehr stark davon abhängig von hell und dunkel. Ja, also unser Leben, unser Tag-Nacht-Rhythmus wird durch die Sonne getaktet. Das ist unser stärkster Faktor, der uns morgens wach werden lässt und der, wenn die Sonne abends untergeht, uns dann auch wieder müde werden lässt. Das heißt, unsere Hauptinnere Uhr, die wir haben, die im Gehirn sitzt, ist so ein ganz, ganz kleiner Punkt im Gehirn, der reagiert auf Licht. Das heißt, wenn wir jetzt wieder die Uhr ein bisschen vorstellen, dann ist es eigentlich morgens noch viel dunkler, als es eigentlich nach der richtigen Zeit, so sehen wir Schlafmediziner das zumindest, wäre. Und das ist ja, wie gesagt, die Winterzeit.
Jetzt kann man ja sagen, man verliert eine Stunde Zeit, dadurch, dass wir ja weniger schlafen können. Aber wir haben ja auch ein bisschen was davon, dass wir abends vielleicht aktiver sein können. Wie sehen Sie das denn?
Nein, das ist ja einfach nur gemacht. Wir haben definitiv eine Stunde weniger Zeit zum Schlafen, weil wir eine Stunde eher aufstehen müssen. Es ist abends eine Stunde länger hell. Das ist aber was ganz anderes, weil unsere innere Uhr stellt sich nicht so schnell um. Wir sind eigentlich die letzten 6 Monate in der Winterzeit. Das heißt, wir werden abends zur gleichen Zeit eigentlich auch wieder müde. Das haben wir die letzten Monate ja gemacht, aber es ist draußen noch hell. Und wenn es hell ist, stört es uns eigentlich beim Schlafen. Also ist das völlig kontraproduktiv, dass wir diese Zeitumstellung haben, weil hell und dunkel, nochmal gesagt, taktet unseren Tag.
Dann sagen wir es mal so, Sonntag ist die Zeitumstellung, da fühle ich mich jetzt schon ein bisschen so, ach Mensch, da werde ich wahrscheinlich wieder einen kleinen Durchhänger haben. Was kann ich denn dagegen machen?
Also das, was Sie jetzt sagen, das geht ja vielen Leuten so. Ja, die sagen, oh Gott, wieder eine Stunde eher aufstehen, was mache ich nur? Und wenn wir so denken, triggern wir uns so ein bisschen selber. Ja, das ist so self-fulfilling prophecy. Oh, ich muss eher aufstehen, ich habe weniger Schlaf. Wie wird das nur? Ja, und man ist aufgeregt. Man geht schon mit einem, sag mal, schlechten Gedanken abends ins Bett. Vorteil ist, dass es Gott sei Dank am Wochenende passiert, sodass man dann den Sonntag ja noch so ein bisschen ja, rumhängen kann, weil man nicht aktiv sein muss. Gilt aber natürlich nur für die Leute, die nicht irgendwie im Schichtdienst arbeiten oder die nicht am Wochenende arbeiten müssen. Ja, ganz klar. Wichtig ist, was wir unseren Patienten oder so generell empfehlen, ist, dass man erstmal eine vernünftige Einstellung dazu hat. Leider haben wir nach wie vor, obwohl ja mal eine Entscheidung darüber getroffen wurde, welche Zeit behalten wir dann bei, keinen Einfluss darauf, diese Umstellung auf die Sommerzeit abzuschaffen. Leider. Das heißt, wir können es nicht ändern, sondern wir können uns nur darauf einstellen. Wichtig ist, dass wir sagen, okay, es ist so, ich kann es nicht ändern und ich muss dann einfach eine Stunde eher aufstehen. Aber mit dem Gedanken im Kopf zu gehen, ja gut, okay, das ist zwar blöd, aber es macht mir eigentlich nichts aus, weil ich kann ja am Sonntag dann einfach ein bisschen länger tun und bleibt dann vielleicht auch mal eine Stunde länger liegen, wenn es einfach möglich ist. Ansonsten ist es so, dass wir sagen, dass man gucken soll, vielleicht auch noch am Tag vorher oder vielleicht 2 Tage vorher, wenn es noch so hinhaut, dass man einfach ein bisschen eher ins Bett geht. Ja, also dass man diese Stunde, die wir eher aufstehen müssen, praktisch sich aufteilt und vielleicht eine Viertelstunde eher ins Bett geht, ja, um dann diese Stunde ein bisschen zu verkürzen. Generell kann man sagen, da gibt es auch ganz gute Untersuchungen zu, es ist ja wie so ein kleiner Jetlag. Ja? Das heißt, diese Stunde, die uns da fehlt, ist so, als wenn wir jetzt irgendwie von den, ja, nicht ganz so ausgeprägt, aber von Staaten wieder zurückfliegen würden zum Beispiel. Was wir wissen ist, dass diese Zeitumstellung, ob man etwas macht oder nichts macht, eigentlich nach 5 Tagen auch vorbei ist. Das ist so die längste Zeit, die unser Körper braucht, um sich in diesen neuen Rhythmus, an diesen neuen Rhythmus zu gewöhnen.
Kann ich dann noch was anderes machen? Ich finde, es ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee, einfach schon mal 1-2 Tage früher ins Bett zu gehen. Was ist denn mit Sachen wie zum Beispiel Schlaftee oder auch dieser Tageslichtlampe?
Also wenn man wirklich ausgeprägte Probleme hat und sich so darüber ärgert, dass man eine Stunde früher aufstehen muss oder generell, dazu muss man wissen, dass es ja bei uns verschiedene Chronotypen gibt. Es gibt Eulen und es gibt Lerchen. Die Eulen, das sind die, die eher so abends aktiv werden und bis es spät in die Nacht aufbleiben können, aber natürlich morgens nicht so gut rauskommen. Für die ist es natürlich ein größeres Problem. Es ist aber eine sehr kleine Gruppe in unserer Bevölkerung. Für eine Lerche wird es jetzt nicht das Problem sein, weil die stehen eh abends morgens um 5 Uhr auf und freuen sich, dass der Tag da ist, gehen aber natürlich entsprechend früher ins Bett. Die meisten Menschen von uns sind so normale Chronotypen. Ja, es gibt so ein bisschen dann Bevorzugung, dass man vielleicht doch eher ein bisschen eher aufsteht oder ein bisschen später ins Bett geht. Wir kommen da eigentlich ganz gut mit zurecht. Was man sonst noch machen kann, wenn man wirklich Probleme damit hat, neben dieses praktisch schon ein bisschen Vortakten, dass man abends sagt, okay, ich entspanne mich, dazu gehören alle Dinge, die uns entspannen, das kann ein Tee sein, das kann ein Buch sein, das heißt die Tagesaktivität einfach runterfahren vor dem Zu-Bett-Gehen, was wir generell empfehlen. Also es sollte immer ein guter Bruch zwischen der Tagesaktivität und dem Abendgeschehen sein. Ja, wenn man nicht gut schlafen will dann kann man sich das machen, indem man was noch irgendwie Kettensägen-Massaker abends um 23 Uhr sich anguckt, dann ist das im Kopf drin und dann wird der Schlaf sicherlich schlecht werden. Also wirklich entspannende Dinge machen, nicht mehr unbedingt Fernseh gucken, nicht mehr unbedingt aufs Laptop oder aufs Handy gucken, weil das ist einfach zu viel Information, wir sind zu angeregt und das hat auch einen Einfluss auf unsere Schlafqualität.
Das heißt jetzt, um mal kurz nochmal darauf einzugehen, wenn ich mir jetzt abends nochmal eine Talkshow anschaue, ist ja sehr beliebt aktuell, leider Thema Corona groß, eine sehr impulsive, sagen wir mal, Debatte um 23 Uhr auf Talkshow-Zeit ist gar nicht das Richtige vorm Schlafengehen.
Also wenn es so ein interessantes und anregendes Thema ist, sollte man vielleicht vorher ausschalten. Wenn wir ehrlich sind, wir diskutieren seit einem Jahr eigentlich immer über das Gleiche und viel neue Informationen gibt es, glaube ich, in den derzeitigen Nachrichtensendungen bzw. Talkshows nicht. Ich denke mir, es reicht, wenn man sich auf die tagesaktuelle Presse oder auf die Nachrichten konzentriert. Da hat man, glaube ich, alle Informationen, die man braucht. Und wenn dazwischen einfach mal eine Zeit ist, wo wir nicht informiert sind und wo wir schlafen, glaube ich, stirbt da keiner von, weil am nächsten Tag geht das Thema wieder von vorne los. Also wirklich runterfahren. Ja. Lieber ein Buch lesen, lieber irgendwie eine alte Schnulze sich angucken oder einfach vielleicht auch nur sich mal hinsetzen und mal nichts tun, sich zu gönnen, nichts zu tun. Ja. Das ist ja immer weniger oder immer weniger Leute meinen, dass sie sich nicht die Zeit nehmen können, nichts zu tun. Das kann so entspannend sein.
Was ist zum Beispiel jetzt mit dem Thema Alkohol vorm Schlafengehen? So mal ein Glas Wein führt ja auch oft mal zu Entspannung. Ist das in Ordnung oder sagen Sie Finger weg davon, das könnte den Schlaf stören?
Also generell ist es so, dass Alkohol in der Tat, so wie Sie es gesagt haben, eine entspannende Wirkung hat. Darum machen wir das ja auch. Und da wird man sehr schnell, oder wissen eigentlich alle, dass das eher dann das Glas Wein ist als das Bier. Das liegt aber daran, dass man Bier einfach auch im Stehen trinken kann. Ja? Und bei Wein setzt man sich hin und zelebriert das ein bisschen. Alkohol generell ist eigentlich schlafstörend. Ja, je später ich Alkohol zu mir nehme, desto länger braucht unser Körper in der Nacht, um den abzubauen. Ja? Und man kann sagen, dass unser Körper, wenn man jetzt ein Glas Wein trinkt, ungefähr auch ein Stündchen braucht, um diesen Alkoholgehalt abzubauen, ist eher schlafstörend. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Menschen von und mit Ritualen leben. Das heißt, wenn ich anfange, mich abends hinsetze und damit ich runterkommen kann und entspannen kann, trinke ich jetzt ein Glas Alkohol. das wird sich unser Gehirn merken. Das wird 2 Wochen gut gehen, das wird 3 Monate gut gehen. Und irgendwann sagt unser Gehirn, mir fehlt heute Abend das Glas Alkohol, sonst komme ich ja gar nicht runter. Ist nicht empfehlenswert. Was nicht generell heißt, dass man nicht abends mal ein Glas Wein trinken kann, gerade wenn man in einer netten Runde sitzt oder wenn man ein Essen hat oder so. Da ist das natürlich auch ein toller Begleiter. Und ich würde nie jemandem sagen, du darfst jetzt abends keinen Alkohol mehr trinken. Es geht immer darum, wann ich den trinke, und es geht immer um die Menge.
Wo wir vielleicht auch direkt beim nächsten Thema wären, Medikamente, sodass ich besser einschlafen kann. Wie stehen Sie denn dazu, beziehungsweise welche Mittel kann man empfehlen? Es gibt zum Beispiel in der aktuellen Debatte, heißt es auch, CBD-Öl hilft vielleicht beim Einschlafen. Kurze Sache dazu, CBD-Öl wird aus Blüten und Blättern von Hanfpflanzen hergestellt und löst jetzt keine psychoaktiven, berauschenden Effekte aus und ist auch ohne Rezept erhältlich. Also klingt am Anfang so ein bisschen wow, aber ist eigentlich eine recht ruhige und sanfte Methode.
Also generell muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Generell muss man sagen, oder das ist das, was wir empfehlen. Man muss sich überlegen, warum kann ich nicht einschlafen? Ja, was hindert mich denn daran? Also da muss man sich vielleicht auch mal für sich selber hinsetzen und mal kurz überlegen, war meine Tagesaktivität einfach zu anstrengend? Habe ich letztendlich Stress gehabt? Das ist der größte Schlafkiller, den wir einfach haben. Und es ist nicht, muss nicht unbedingt eine spezielle Situation sein. Es ist nicht selten so, dass sich mehrere Dinge summieren, die vielleicht am Tag, aber auch vor ein paar Tagen passiert sind oder auch, wo wir wissen, in der Zukunft wird etwas passieren. Das kann uns Stress bereiten und das ist nicht selten. Und das, was wir hier im Schlaflabor sehen, ist, dass das seit den letzten mindestens 10 Jahren zunimmt. Ja, dass in allen Bereichen, im Privaten, im Beruflichen, auch in der Ausbildung bei Studierenden, die haben mehr Stress. Weil wir der Meinung sind, wir müssen immer erreichbar sein, der Leistungsdruck wird immer höher und die Leistung, die der Einzelne erbringen muss, wird immer mehr. Das heißt, Arbeit wird auf weniger Leute verteilt. Das ist ein schleichender Prozess. Natürlich schaffen wir das alles. Menschen halten viel aus, aber irgendwann kommt der Punkt, wo es dann einfach zu viel wird. Und das kommt meist unvermittelt. Und da sollte ich mir, bevor ich mir irgendwelche Medikamente zum besseren Schlafen hole, überlegen, was ist denn der Auslöser oder was kann ich tun, damit ich tatsächlich abends mehr entspannen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist es möglich, dass man im Grunde pflanzliche Wirkstoffe, wo das CBD-Öl natürlich auch dazu gehört, dass man die benutzt. Nie für einen längeren Zeitraum, das ist auch ganz klar. Wir warnen vor chemischen Substanzen, wenn nicht eine klassische Indikation besteht. Es gibt eine Reihe von auch frei verkäuflichen chemischen Substanzen, die schlaffördernd oder schlafstabilisierend sind, wo aber auf der anderen Seite auch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial ist und das halten wir für nicht gut. Der Ansatz ist im Grunde eigentlich immer erstmal ein verhaltenstherapeutischer. Ändere deine Lebensweise, deine Abfolge am Abend und gucke, ob das nicht reicht. Schau, was lässt sich auch in meinem Tagesablauf ändern, um mehr Ruhe in die Nacht oder in den Abend zu bekommen. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man tatsächlich auch das CBD-Öl nehmen. Es gibt zudem nicht so viel Untersuchungen. Man weiß, es hat eine auch entspannende Wirkung. Es hat nicht diese psychoaktive Wirkung, das ist rausgefiltert. Es gab vor meine 5 Jahren in Israel mal eine kleine Studie, wo geguckt wird, okay, wie wirkt das? Aber wenn man genau schaut, dann konnte man sehen, dass ein Teil der Teilnehmer an dieser Untersuchung auch tatsächlich die psychoaktive Substanz, also THX, bekommen haben. Ja, von daher ist es nicht so aussagekräftig. Wenn man mal ein bisschen rumguckt, so auch in den sozialen Netzwerken, was zu der Anwendung gesagt wird, dann sagen alle wunderbar. Es scheint tatsächlich eine entspannende und darüber auch höchstwahrscheinlich eine schmerzlindernde Funktion zu haben, was gerade bei Leuten, die chronische Schmerzen haben, tatsächlich gut hilft. Letztendlich, und da muss ich jetzt mal tatsächlich sagen, ich bin nicht so ganz drin im Thema, ist so die Frage, was ist auch tatsächlich bei der Einnahme ein bisschen Placebo-Effekt, den wir ja bei allen Medikamenten kennen, der ungefähr bei 30% liegt. Auf der anderen Seite sage ich, wenn es den Menschen hilft, wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen besser, es gibt kaum Nebenwirkungen bei dieser Substanz, oder keine schwerwiegenden zumindest, soweit ich weiß, dann ist das erstmal okay. Man sollte aber immer hinterfragen, okay, brauche ich das? Ja, weil da auch schnell wieder eine Gewöhnung kommt. Wir empfehlen tatsächlich eher so Sachen wie Hopfen, Baldrian, Passionsblume. Das funktioniert ganz gut. Es gibt ein Medikament, was frei verkäuflich ist, was auch recht gut untersucht ist. Unter anderem gehört auch Lavendel dazu. Da kann man mit einsteigen, wenn es denn anders nicht geht. Wenn weiterhin über einen Zeitraum von 4 Wochen eine Schlafstörung besteht, dann wird es Zeit, sich darüber mit dem Hausarzt zu unterhalten oder der Hausärztin, um zu gucken, okay, gibt es vielleicht doch auch eine organische Ursache, die dazu führen kann, dass ich eine Schlafstörung habe.
Was Sie gerade genannt hatten, diese Produkte finde ich in der Apotheke, finde ich auch als Tee vielleicht, also da wende ich mich erstmal dahin.
Alles, ja, als Tee, als Kapseln, als Tropfen, es gibt verschiedene Darreichungsformen. Tee finden wir immer nicht schlecht als Einstieg, weil das ist wie ähnlich das Glas Wein, ich muss es mir aufbrühen, ich setze mich hin und genieße meinen Tee, weil ich den auch nicht so schnell trinken kann. Das heißt, allein das Aufbrühen des Tees braucht ja schon ein bisschen Zeit. Ja, da muss der ziehen, das braucht auch noch ein bisschen Zeit und dann setze ich mich hin und Tee wird im Grunde auch nicht so wie Kaffee im Stehen getrunken, sondern setze ich hin. Also das heißt, da fährt man, schaltet man wieder einen Gang zurück und von daher sind Tees eigentlich ein ganz guter Einstieg, um abends noch mal runterzukommen und da gibt es verschiedene Tees mit den verschiedensten Namen, mit Schlafgut und Entspann dich und da würde ich sagen, das ist einfach Geschmackssache. Die funktionieren auch.
Das heißt, da kann ich schon mal nichts falsch machen.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es jetzt auch keine Gewöhnung. Da gibt es in der Regel auch keine Nebenwirkung oder so. Also das kann man machen, wenn man den Tee mag. Ja. Ziel sollte immer sein, entspannt, ohne Hilfsmittel sich abends hinlegen zu können. Dazu ist wichtig, dass ich natürlich auch eine vernünftige Schlafatmosphäre habe. Ja. Das heißt, also meine Matratze sollte mal mindestens nach 10 Jahren ausgetauscht sein, weil dann ist die durch. Ja? Also in Deutschland ist es so, dass wir uns eher ein neues Auto kaufen als eine neue Matratze. Ja? Das ist schlecht. Sie sollte natürlich dem Gewicht angepasst sein. Bei Paaren empfehlen wir zum Beispiel, dass jeder seine eigene Matratze hat. In der Regel ist es so, dass die Männer immer ein bisschen schwerer sind und von daher eigentlich eine härtere Matratze brauchen als die Frauen. Was wir auch empfehlen ist, jeder seine eigene Zudecke. Ja, das geht alles, wenn man jung ist und frisch verliebt, ist das alles kein Thema. Da kann man auf 120 cm schlafen, ja, und alles ist fein. Aber wir brauchen eigentlich zum Schlafen unsere Ruhe. Und eine Matratze sollte mindestens links und rechts 10 cm breiter als unsere Schulter sein, damit wir genug Platz haben. Ja. Und wir bewegen uns ja auch in der Nacht. Und jede Bewegung bei einer durchgängigen Matratze oder mit einer Decke kriegt der andere mit und das ist störend. Das soll nicht sein. So, dann sollte es ausreichend dunkel sein im Schlafzimmer und wir sollten auf eine angenehme Temperatur achten. Das heißt, die Temperatur im Schlafraum sollte nicht über 18, 19 Grad liegen. Das ist angenehm, sollte vorher gut durchlüftet sein, wenn es geht. Also vorher nochmal kurz das Fenster aufmachen, weil wir in der Nacht auch Wärme abgeben. Das heißt, wenn es die Umgebungstemperatur schon so hoch ist, wird es unter der Decke noch viel wärmer. Und die Temperatur unter der Decke sollte eigentlich nicht über 23, 24 Grad sein. Dann sind wir am nächsten Schritt, kein Fernseher im Schlafzimmer.
Ich wollte es nämlich gerade sagen, am besten der ganz große, oder?
Ja, am besten, wenn man gar nicht schlafen will. Nee, hat nichts im Schlafzimmer zu tun. Auch da, logisch, muss ich immer einschränken. Es gibt genug Menschen, die haben praktisch einen Wohn-Schlafraum, da ist alles in einem. Aber dann sollte man mindestens eine Dreiviertelstunde vor der geplanten Schlafenszeit den Fernseher ausmachen. Es ist so, dass mittlerweile das, was wir im Fernsehen sehen, wenn wir jetzt mal Dokumentationen oder Talkshows außer Acht lassen, Fernsehen, also Filme, Serien, sind mittlerweile alle viel schneller geschnitten, als das vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ja, das heißt, der Bildwechsel ist viel schneller. Das heißt, das Gehirn kriegt viel mehr Informationen und muss das verarbeiten. Es ist greller geworden und es ist immer aufregender geworden. Darüber holen Sie die Zuschauer von Fernseher. Entspannter sind wirklich die alten Schinken oder irgendwelche Serien, die in Südengland spielen und wo.
Sagen aber nicht, wo die laufen, gell?
Nein, wo also nicht viel passiert. Ja? Da erinnere ich mich noch an die Zeit in den, ich glaube Anfang Mitte der 90er war es, wo die ersten japanischen Kinderzeichentrickserien ins Fernsehen kamen, die sehr bunt, sehr grell und sehr schnell waren und die tatsächlich damals dazu geführt haben, dass bei kleinen Kindern es zu Krampfanfällen gekommen ist, weil die Information so schnell war und so grell war, dass das Gehirn tatsächlich überlastet war in dem Moment. Ja, das geht uns im Alter, wir werden jetzt keinen Krampfanfall bekommen, also keinen epileptischen Anfall bekommen, aber es ist zu viel Information. Es muss immer laut, krawallig und bunt sein und das ist abends schlecht.
Wo wir schon beim nächsten Aspekt wären, wie verhält es sich denn mit Schlaf-Apps? Gibt es auch einige mittlerweile, die ein bisschen tracken, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, zeigt mir vielleicht auch sogar eine Sportuhr an, wie ich geschlafen habe, kann mich dann danach richten, kann die mich auch unterstützen?
Also, was macht sie denn? Sie, das ist auch nicht neu. Die gibt es schon seit Ende der 90er Jahre im Grunde, wo man so die ersten Schlafaufzeichnungen mit ganz einfachen Mitteln hatte, die meist über Bewegung gingen. Ja, und das ist das, was die jetzigen Apps über irgendwelche Fitbänder oder was es da alles gibt mittlerweile auch machen. Die funktionieren eigentlich ganz gut. Man muss aber sich überlegen, okay, was zeichnen sie denn auf und welchen Informationsnutzen habe ich denn davon? Also, wann ich ins Bett gehe, weiß ich selber. Das muss mir die Uhr nicht sagen. Ja, und mein Telefon muss mir das auch nicht sagen. Ja, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe, merke ich am nächsten Morgen, wie oft ich wach war in der Nacht, wenn ich richtig wach war. Und dabei darf man nicht vergessen, dass unser Gehirn in der Nacht sowieso 50 Mal kurz wach ist. Wir kriegen es nicht mit. Ja, das haben wir alle. Unser Gehirn ist wach, wenn wir uns im Bett drehen. Wir kriegen es nicht mit. Wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Ja, dann wäre unser Schlaf ja immer schlecht. Wir kriegen dann eine Information über, ich habe geschlafen, ich habe so und so lange geschlafen und ich habe so einen Anteil an Tiefschlaf oder Leichtschlaf gehabt. Das ist natürlich immer unterschiedlich in der Nacht. Wenn man sich aus schlafmedizinischer Sicht anguckt, wie unser Schlaf verteilt ist, dann ist es so, dass wir ungefähr 15-25% der Schlafzeit nur Tiefschlaf haben, nur in Anführungsstrichen. Wir sind ungefähr 5% der Schlafzeit in der Nacht wach, richtig wach, erinnern uns nicht dran. Wir haben ungefähr über den Daumen 20% Traumschlaf. Und der Rest ist Leichtschlaf. Also rund 50% der Nacht ist leichter Schlaf. Das wissen wir halt nicht. Ja? Und es ist so, dass zum Morgen hin unser Schlaf von der Schlaftiefe weniger wird. Wir haben in der Zeit mehr Traumschlaf, weil sich unser Körper eher auf den Tag vorbereiten muss. Das heißt, unser ganzes Immunsystem wird angeschmissen, Wachstumshormon wird ausgeschüttet und. Und deshalb kriegen wir dann auch im Sommer schon ab 5 Uhr das Vogelzwitschern mit, was auch nervig sein kann. Ja? Aber wir schlafen dann nicht mehr so tief und das ist auch normal.
Das heißt, je schneller es Richtung Aufwachen geht, da träume ich dann auch mehr in der Zeit.
Da haben wir mehr Traumschlafphasen.
Deswegen erinnert man sich auch leichter an Träume, weil das so nah aneinander liegt.
So ist es. Also oft ist es so, dass wir uns, wenn wir uns an Träume erinnern und keiner muss sich an Träume erinnern können, ja, dass wir, wenn uns an Träume erinnern, die wirklich kurz vorm Aufwachen passiert sind oder aber tatsächlich die erste Traumschlafphase, die so innerhalb der ersten Stunde nach dem Einschlafen am Abend passiert. Welches genau ist, kann man eigentlich nie genau sagen. Zwischendrin haben wir auch noch mal ein paar. Es gibt Menschen, die träumen sehr, sehr aktiv und vermehrt, was auch nichts anderes ist, als dass viel verarbeitet wird. Ja? Und andere können auch so viel träumen, aber erinnern sich halt nicht dran. Ist halt so. Ist nicht krankhaft erstmal.
Ihr Job hier, erzählen Sie mal ein bisschen. Wer kommt hierher? Wann komme ich zu Ihnen? Nicht nur, wenn ich irgendwie mal eine Nacht nicht durchgeschlafen habe, sondern was sind so die Hauptpunkte, die sich hier behandeln in Hofheim im Schlaflabor?
Also wir sagen hier in Hofheim, dass wir alles behandeln, was mit dem Schlaf zu tun hat. Das heißt, alle Schlafstörungen, die Ein- und Durchschlafstörungen sind, Menschen, die eine schlafbezogene Atmungsstörung oder Schlafapnoe oder im Volksmund der Schnarcher, Menschen, die schlafwandeln, Menschen, die nächtliche oder wo der Verdacht auf nächtliche Krampfanfälle besteht, untersuchen wir hier. Wir untersuchen Menschen mit der Schlafsucht, der Narkolepsie. Und wir untersuchen Menschen, die am Syndrom der unruhigen Beine, also dem Rest des Leck-Syndroms liegen. Das sind eigentlich so die Hauptgründe. Insgesamt gibt es 90 Gründe, was die unseren Schlaf stören können. Da haben wir keine Zeit mehr für. Aber das sind so die Hauptkriterien, die wir untersuchen, wobei schon einfach aufgrund des Vorkommens in der Bevölkerung die Schlafapnoe, also das Schnarchen mit Atempausen, als auch Ein- und Durchschlafstörungen so das Gros unserer Patienten ausmachen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man mal 4 Wochen nicht gut schläft, ist das noch kein Grund, ins Schlaflabor zu kommen. Es gibt gesetzliche Kriterien, die erfüllt werden müssen bei uns, weil wir ein stationär arbeitendes Schlaflabor sind. Das heißt, wir haben keine ambulante Zulassung. Das heißt, es ist tatsächlich eine Einweisung ins Krankenhaus hier in Hofheim zu uns auf die Station. Und da müssen vorher zumindest organische Ursachen ausgeschlossen werden. Das kann im Grunde oder macht im Grunde der Hausarzt erstmal. Es gibt bestimmte Voruntersuchungen, die dann ein Facharzt, entweder ein Neurologe, wenn es um eine Durchschlafstörung oder um den Verdacht auf eine Narkolepsie oder ein Rest des Leck-Syndrom geht. Es macht der Hals-Nasen-Ohrenarzt oder der Lungenfacharzt, wenn es ums Schnarchen und nächtliche Atemunregelmäßigkeiten geht. Oder auch ein Psychologe oder ein psychotherapeutischer Arzt, wenn es um Ein- und Durchschlafstörungen geht. Da muss vorher einmal geguckt werden und dann können die Patienten, wenn man im ambulanten Setting nicht weiterkommt, zu uns eingewiesen werden. Auch da gibt es noch die eine oder andere Hürde. Diese Hürde ist dem Sozialgesetzbuch geschuldet, weil es in Deutschland ganz klar definiert ist, ab wann ein Mensch im stationären Bereich, sprich im Krankenhaus, behandelt werden kann bzw. muss. Diese Kriterien müssen erfüllt werden. Ansonsten sagt der Gesetzgeber, kann man das in Anführungsstrichen ambulant machen. Jetzt gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet ein paar Schlaflabore. Die meisten arbeiten stationär, kriegen auch erstmal keine ambulante Zulassung. Ja, es gibt 2 ambulant arbeitende Schlaflabore in der Umgebung, wo einige Krankenkassen sagen, dass die Patienten dahin müssen. Da ist es allerdings so, dass die nicht alles abdecken. Die sind gut bei schlafbezogenen Atmungsstörungen, bei neurologischen Fragestellungen ist es so, dass wir dann auch die Patienten von da wieder zurückbekommen. Ja, liegt aber daran, dass wir hier natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten haben, dass wir mehr Zeit haben, wobei der Aufenthalt hier bei uns zwischen einer Nacht und 4 Nächten maximal liegt. In der Regel sind es 2 Nächte, die wir brauchen, um erstmal zu gucken, was ist los, um eine vernünftige Diagnose zu stellen und gegebenenfalls auch schon eine Therapie einzuleiten.
Super, vielen Dank, Herr Fremder. Eine Frage hätte ich jetzt aber noch. Typ Lerche oder Typ Eule? Wer sind Sie denn?
Ich bin der normale Chronotyp. Ja, ich kann, wenn auch nicht gerne, aber seit Jahren stehe ich morgens um 6 Uhr auf, weil ich um 7 hier sein möchte. Ich kann aber auch tatsächlich bis länger in die Nacht aufbleiben, wobei ich merke, dass mit zunehmendem Alter wird das auch ein bisschen schwieriger. Ja? Und es macht dann auch keinen Spaß mehr. Also irgendwann hat man das auch alles gemacht, was man machen will in der Jugend. Also von daher der normale Chronotyp, wo beides möglich ist. Und es ist tatsächlich bei mir so, dass ich auch am Wochenende, das ist aber etwas, was für mich schon fast so zum Ritual geworden ist, auch am Samstag gerne aufstehe, weil ich dann gerne auf den Markt gehe, da ist es noch leer und da kann man rumgehen, kann sich die Sachen aussuchen. auch mal einfach ein Schwätzchen halten. Das ist völlige Entspannung.
Und genau richtig, nämlich entspannt, gehen wir in dieses Wochenende mit Zeitumstellung. Herr Fremder, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben heute viel gelernt, vor allem über das Thema Schlafhygiene generell, was ich ja super finde, weil das ein Thema ist, was man nicht nur dieses Wochenende gebrauchen kann.
Das ist etwas, was man eigentlich immer beibehalten sollte. Man wird es nicht immer umsetzen können, aber ich sag mal, an mindestens 320 Tagen im Jahr sollte man es hinkriegen.
Machen wir. Vielen, vielen Dank und Dankeschön fürs Zuhören. Das war Folge 1. Tschüss.
Gesund mit uns, der Podcast der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus.